Wir haben angefangen, mit dem Vater Unser, über das Vater Unser zu sprechen, oder ich habe damit angefangen. Letztes Mal ging es um den Vers Vater Unser und heute geht es um den Vers Geheiligt werde dein Name. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich mal mit einem Witz anfangen kann. Also ich kann ja nur 2, 3 Witze, aber einer ist mir noch eingefallen, das ist der 4. Und den ich erzähle jetzt, es geht ja darum, geheiligt werde dein Name. Also so ein Mafia-Boss in Italien, dem sein Bruder ist gestorben, dann kommt er zum Pfarrer und sagt, du, wir müssen nächste Woche die Beerdigung machen, aber du weißt ja, bei uns lief nicht immer alles so gut, aber bitte sag doch nichts Schlechtes über meinen Bruder. Sag doch bitte, dass er ein Heiliger war. Da sagt der Pfarrer, das wird aber ein bisschen schwierig und so. Und sagt er, komm, bitte mach's. Sag, er war ein guter Mensch, er war ein Heiliger. Dann sagt er, also gut, mache ich. Dann macht er die Beerdigung, spricht über den Verstorbenen und sagt, ja, er war so und so und er war echt ein Verbrecher, war ein schlimmer Mensch und er war bei der Mafia und er hat geklaut und alles Mögliche. Und irgendwann ist er fertig und sein Bruder ganz geschockt und dann sagt er am Ende, aber im Vergleich zu seinem Bruder war er ein Heiliger. Ich war ja auch angefragt, letztes Jahr eine Beerdigung zu machen von einer Bekannten. Ihr Bruder ist gestorben. Und eine sehr ehrfurchtsvolle Aufgabe für mich, habe ich auch sehr ernst genommen und war auch irgendwie geehrt so, dass sie mich fragen. Die hatten nichts mit Kirche zu tun, haben jemanden gesucht, der das macht. Und ganz aufgeregt habe ich noch jemanden gesucht, der mir die Krawatte bindet. Fahre ich auf den Friedhof, bin natürlich ein bisschen knapp dran, renne dahin, komm hoch, kein Mensch da, niemand. Habe ich beim Beerdigungsinstitut angerufen, was los ist, und sagen, ja, Beerdigung ist erst nächste Woche. Also war irgendein Missverständnis. Nicht richtig zugehört. Auf jeden Fall habe ich überlegt, bei so einer Beerdigung, wo die Leute vielleicht nicht so viel mit Glauben zu tun haben, was kann man da noch einbringen als Element? Und dann ist mir das eingefallen, das Vater Unser. Das Vater Unser, das kennt irgendwie jeder, egal wie weit Menschen von der Kirche entfernt sind, Vater Unser, das ist das bekannteste Gebet in der ganzen Welt. Und ich habe das dann an der Beerdigung gemacht und die konnten das wirklich auswendig. Und ich habe von einem Theologen gelesen, ein Amerikaner, und er hat nach dem Fall von der Sowjetunion in Lettland durfte er unterrichten an so einem Seminar und da waren ganz viele Leute da, die waren gläubig. Und da hat er sie gefragt oder einzeln haben erzählt, wie sie denn gläubig wurden und sie haben gesagt, eigentlich waren sie ja kommunistisch erzogen. Das heißt, man hat versucht, ihnen klar zu machen, dass sie Atheisten sein sollen, dass es keinen Gott gibt. Und es war ihnen auch klar, aber bei Beerdigungen durften sie immer das Vaterunser beten. Irgendjemand hat dann das Vaterunser gebetet. Und eine Frau erzählt, dass sie das nie verstanden hat, was das bedeutet. Aber so in dieser kommunistischen Zeit war das doch irgendwie so ein Lichtblick, dieses Gebet des Vaterunser. Und dadurch ist sie dann, als die Sowjetunion fiel, der Eiserne Vorhang, sind dann viele gläubig geworden. Unter anderem erzählt sie eben, dass sie durch dieses Gebet gläubig geworden ist. Wir haben letztes Mal eben angefangen mit Vater, dass Gott ein Vater ist. Jemand hat mich gefragt, wie ich jetzt diese Überleitung mache. Ich war ja noch beim Johannes. Und wie komme ich jetzt plötzlich zum Vater Unser? War ich jetzt schon fertig im Johannesevangelium? Für mich war das Johannesevangelium eigentlich mit dieser letzten Lektion vom Heiligen Geist so ein bisschen abgeschlossen, wo ich dann noch drüber sprechen wollte und wo Johannes ganz viel drüber spricht, ist ja diese Vaterbeziehung. Also im Neuen Testament wird ungefähr 165 Mal vom Vater gesprochen, spricht Jesus vom Vater, also nur in den Evangelien hauptsächlich. Davon 100 Mal in Johannes. Also deswegen finde ich das eigentlich ein guter Übergang. Im Johannesevangelium macht Jesus ganz klar deutlich, dass es einen Vater gibt im Himmel. Und es ist ja dieser neue Name, den es im Alten Testament so gar nicht gab, diese Gottesanrede. Jesus sagt ja, ich bin gekommen, den Vater zu offenbaren. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Also es ist was ganz Neues. Er nennt ihn auch Abba, also dieses aramäische Wort. Es ist was ganz Neues, was Jesus macht. Jesus bringt diese Gottesbeziehung auf eine ganz neue Ebene, nämlich wir dürfen jetzt zu Gott Vater oder Abba sagen. Also Abba ist das Wort, was auch heute noch in Syrien und so arabischen Ländern für Papa verwendet wird. Aber es ist nicht nur Papa, sondern es ist auch so ein Ehrentitel für Respektspersonen, Abba. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass diese Beziehung zu diesem Vater hauptsächlich im Verborgenen stattfindet. Und ich habe euch herausgefordert, so auch die Frage, was machen wir denn in der Stille oder in den Momenten, wo wir alleine sind für uns? Da zeigt sich im Prinzip, wo wir stehen in dieser Beziehung. Wenn da unser Anliegen ist, zu diesem Vater zu kommen, so, das zeigt so ein bisschen, wo wir stehen. Heute kommt aber der zweite Vers, geheiligt werde dein Name. Und das Wort heilig ist eigentlich ein schwieriges Wort. Also ich habe mich auch in der Vorbereitung sehr schwer damit getan. Was bedeutet denn das, geheiligt werde dein Name? Also finde ich irgendwie schwierig zu beantworten. Das Wort heilig verwendet man ganz selten. Zum Beispiel die Schwaben sagen heiligs Blechle, meinen wahrscheinlich Mercedes. Ich kenne jemanden, der hat mir gesagt, mein Mittagsschlaf ist mir heilig. Ich weiß nicht, wie ihr das Wort gebraucht, da gibt es noch andere Verwendungen. Heilig bedeutet vom Sprachgebrauch her abgeschnitten. Also wenn wir jetzt, die Ilse hat bestimmt die Blumen heute hier hingemacht, oder? Ja. Die Ilse hat die Blumen abgeschnitten. Aber wenn es jetzt nur abgeschnitten wäre und sie auf die Seite legt, das wäre noch nicht heilig. Aber es wäre schon ein Teil von heilig. Heilig heißt, etwas ist abgeschnitten für einen bestimmten Gebrauch. Und die Blumen hat die Ilse abgeschnitten für den Gebrauch, dass sie uns diesen Raum schöner machen und uns eine Freude machen. Da gehe ich jetzt mal davon aus. Also diese Blumen sind heilig in ihrer Verwendung heute Morgen für uns. So, die sind heilig, sind abgeschnitten oder auch abgesondert, kann man sagen, für einen bestimmten Zweck. Wo das noch verwendet wird, ist in der Kirche, in der katholischen, sonst sehe ich es eigentlich in Deutschland wenig. Da gibt es die Hostie oder die Monstranz, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt das Allerheiligste. Als Ministrant und als Mensch muss man das sich immer verneigen, egal wie oft man da durchläuft, man muss Ehrfurcht zeigen vor dem Heiligen, finde ich grundsätzlich auch gut. Aber dahinter ist diese Monstranz ist es, glaube ich, und das Allerheiligste in der Monstranz ist diese Hostie drin, also der Leib Christi. Und vor dem Leib Christi, der ist heilig. Also wenn du als Katholik auch die Hostie nach der Kommunion, die darfst du nicht einfach irgendwie in die Hand nehmen oder wegschmeißen, das darf nur der Pfarrer, der ordiniert ist. Ich habe auch von einer Geschichte gehört, auch hier in Ettenheim, da hatten die damals keine Hostien, sondern hatten nur Brot. Und das Brot war irgendwann ein bisschen nicht mehr so frisch und da haben sie gedacht, was machen sie, es ist ja heiliges Brot. Und dann haben sie es einfach gegessen, damit es nicht, weil man durfte es nicht wegwerfen, es ist heilig. Aber heilig erklärt sich eigentlich besser, wenn wir in die Bibel gehen. So, da findet man, glaube ich, die richtige Bedeutung. Und in der Bibel wird es relativ oft verwendet, zum Beispiel heißt es da heiliger Sabbat oder heiliges Land, heiliger Boden, heiliger Same, heiliges Wasser. Ganz viel ist geheiligt, das heißt, es wird genommen für einen bestimmten Zweck, zur Ehre Gottes meistens. Also es wird abgeschnitten oder abgesondert, um Gott zu ehren. Zum Beispiel heißt es in 2. Mose, dass man dann, er sagt, ihr sollt mir den Sabbat heilig machen. Das heißt, da wird ein Tag weggenommen, abgeschnitten, abgesondert zur Ehre Gottes. Das Sabbat heiligen. Oder das Land ist heilig oder das ist heiliger Boden, als Mose dort am Dornbusch ist. So ein abgesonderter Boden. Ja. Dann gibt es aber noch was anderes, und zwar, dass Gott heilig ist. Und jetzt wird es irgendwie schwierig, weil ich habe wirklich gekämpft, das zu verstehen, was bedeutet es, dass Gott heilig ist. Einmal bedeutet es für mich, so da bin ich ein bisschen hingekommen, dass er der völlig Abgesonderte ist. Also er ist eigentlich von unserer Erfahrung völlig fremd. Das ist was absolut anderes, was er ist. Deswegen kann man Gott, glaube ich, gar nicht verstehen. Deswegen habe ich es vielleicht auch nicht geschafft, ihn zu verstehen. Das heißt ja auch in Jesaja, dass so viel er höher ist, oder der Himmel höher ist wie die Erde, so viel höher sind seine Gedanken. Also Gott ist so viel höher, das können wir, glaube ich, nicht begreifen mit unserem wenigen Verstand, den wir haben. Gott ist ganz abgesondert, ganz anders. Jetzt kann man zum Beispiel von dieser Liebe Gottes sprechen und das fällt uns auch so schwer, die zu verstehen, weil die so anders ist. Also dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, Das ist so schwierig zu verstehen, dass Gott so gnädig ist, weil aus unseren Augen hätten wir den verlorenen Sohn ja erstmal gestraft. Also alles, alle Eigenschaften Gottes, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Allwissenheit, das sind alles heilige Eigenschaften. Jetzt müssen wir nur aufpassen, was viele oft machen, sie reihen das ein. Also sie sagen, das ist Gottes Liebe, das ist Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe, Gottes Barmherzig und Gottes Heilig. Das funktioniert aber nicht, sondern im Prinzip diese Eigenschaften, diese Wesenszüge Gottes sind dem untergeordnet. Über dem steht, dass er heilig ist. Also wenn wir diese Sachen definieren, müssen wir sagen, Gott ist die heilige Liebe, Gott ist heilige Barmherzigkeit und Gott ist heilig, allwissend. Also heilig ist eigentlich so ein Überbegriff, heilig ist so ein Synonym, heiliger Gott, er ist für Gott, Gott ist heilig. Die Frage ist, ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist, habe ich mich gefragt. Ist heilig jetzt was Schlechtes? Weil man hat ja so eine gewisse Angst oder so eine Ehrfurcht, so wie in der katholischen Kirche, vor diesem Allerheiligsten. So haben es die Juden vor dem Allerheiligsten im Tempel, weil sie wussten, wer dort reingeht, der wird sterben. So hat es Mose erlebt, dass wenn er sein Angesicht sieht, dass er sterben muss. Deswegen durfte er Gott nur von hinten sehen. Habe ich eigentlich so immer als was Negatives in Erfahrung, aber so in dieser Phase jetzt, wo ich dieses Gebet jetzt täglich gebetet habe, habe ich so gemerkt, wie Gottes Heiligkeit in mein Leben kommt. Und ich habe dann immer so gedacht, oh, das wird jetzt bestimmt, habe so eine gewisse Furcht gehabt, aber ich habe gemerkt, das ist was, eigentlich was ganz Schönes, wenn seine heilige Liebe in mein Leben kommt, so eine ganz reine heilige Liebe oder seine ganz heilige Annahme oder dieser heilige Zuspruch. Also Heiligkeit ist eigentlich was Positives. Das macht es aber nur dann zu was Negativem, weil in dem Moment, wo wir mit diesem heiligen Gott in Berührung kommen, so wie Jesaja das passiert, also diese Vision hat von diesen Engeln, wird ihm seine eigene Schuld so stark bewusst. Er sagt, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und wenn es in unserem Alltag passiert, dass Gott seine Heiligkeit offenbart und zu uns spricht, dann fühlen wir uns unrein. Und dann ist Heiligkeit plötzlich was Negatives. Dann erleben wir Gott eigentlich als etwas, was uns irgendwie, da fühlt man sich nicht gut. Diese Begegnung mit der Heiligkeit, das will man eigentlich nicht. Aber es ist nur deswegen negativ, weil hier dieser Dreck in uns offenbar wird. In der Begegnung mit der Heiligkeit Gottes kommt das in uns hoch, was nicht gut ist. Jetzt zurück zu dem Begriff, geheiligt werde dein Name. Da habe ich jetzt was sehr Interessantes rausgekriegt, das habe ich auch noch nicht gewusst. Das steht im Passiv. Also geheiligt steht im Passiv. Das heißt konkret, nicht wir heiligen seinen Namen, sondern er heiligt seinen Namen. Also passiv habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber ich erkläre es nochmal. Das ist eigentlich relativ einfach. Also ihr geht jetzt in Urlaub bestimmt, manche von euch, vielleicht nicht alleine, auch zu zweit mit eurem Ehemann oder ich gehe jetzt mal davon aus, jemand geht mit dem Ehemann in Urlaub und jetzt der Passiv ist folgender, wenn die Frau sich im Hotel an den Pool sitzt und der Mann ihren schönen Drink bringt und die Frau da sitzt und sagt, oh, kannst du mir noch ein Eis holen? Dann ist die Frau passiv und der Mann aktiv. Der Mann ist der Handelnde und die Frau die Passive. Also die Frau macht gar nichts, sondern der Mann macht es einfach, eigentlich muss die Frau auch gar nicht reden, der Mann ist so sensibel, dass er das erkennt und einfach eher das bringt. Das ist passiv. Also wenn hier steht, geheiligt werde dein Name und geheiligt passiv ist, dann sind wir passiv und Gott ist aktiv. Also Gott ist der, der das Eis bringt und der diesen Drink bringt und der uns etwas an uns tut. In unserem Leben, er heiligt seinen Namen. Das habe ich aus Hesekiel 36, da steht nämlich, denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht wir machen Gott heilig, sondern er ist der Aktive in dieser Geschichte und in dieser Beziehung mit ihm. Er macht seinen Namen heilig und er sorgt dafür, dass sein Name heilig ist in unserem Leben, weil er ist der Höhere und nur das Höhere kann zu uns herunterkommen. Wir können nicht zu ihm hochkommen, er kommt zu uns runter und offenbart es. Also muss eigentlich die Schlussfolgerung ist, das heißt dann nicht geheiligt werde dein Name, sondern das Gebet heißt, mach deinen Namen heilig. Oder noch anders, offenbare deine Heiligkeit oder offenbare deinen Namen. Also, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Es heißt, geheiligt werde dein Name. Wir denken oft, wir heiligen ihn. Nein, geheiligt werde dein Name heißt, mach deinen Namen heilig. Also, ich würde die Formulierung vielleicht so verwenden, heilige deinen Namen. Ich habe jetzt, als ich diese Woche gebetet habe, bin ich trotzdem bei diesem geheiligt werde dein Name geblieben. Aber der Punkt ist, es ist etwas, was Gott tut. Gott ist der Aktive. Er wird seinen Namen heilig machen. Deswegen ist es nicht einfach so nur ein Gebet, wo wir was bitten, sondern eigentlich ist es auch so eine Proklamation, indem wir sagen, hey Gott, in deinem Wort steht es hier in Hesekiel, du machst deinen Namen heilig. Und das finden wir auch im ganzen Alten Testament immer wieder. Gott macht seinen Namen heilig. Und ich proklamiere das jetzt, dein Name werde geheiligt. Und ich bitte dich jetzt auch, heilige deinen Namen in meinem Leben. Also man könnte auch sagen, offenbar deinen Namen. Das passiert in meinem Leben. So, am Anfang, vor 2 Wochen habe ich angefangen, das zu beten. Ich habe jetzt in dem Vaterunser immer nur das gebetet, sonst nichts. Heilige dein Name, geheiligt werde dein Name. Und irgendwie bin ich aber nicht weitergekommen. Ich habe gedacht, Mensch, wo hänge ich jetzt wieder, dass das irgendwie keine Kraft hat in meinem Leben, dass ich das gar nicht erlebe, dass Gott jetzt so seinen Namen heiligt. Und gestern habe ich angefangen zu sagen, heilige dein Namen, also das heißt so viel wie offenbare dein Namen, kann man auch sagen. Also wenn Gott seinen Namen heilig macht, dann ist das was, was wir erkennen. Also offenbare deinen Namen, zeig deinen Namen mir in meinem Leben. Also Offenbarung ist auch immer was, wo was geschieht, wenn Gott sich offenbart. Offenbar doch mal deinen Namen wieder in meinem Leben, zum Beispiel im Umgang mit meinen Kindern. Und plötzlich hat sich so mein Gebet geändert, wo ich gemerkt habe, ja, in der Erziehung oder im Umgang mit meinen Kindern, ich habe da Gott gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich erziehe die zwar und ich weiß, dass es Gott gibt, aber ich habe irgendwie vergessen, dass er auch da drin ist und dass er auch sich offenbaren möchte. Also dass sein Name auch heilig werden will da drin. Und dann habe ich so gemerkt, da gibt es ja ganz viele Bereiche, also meine Gesundheit zum Beispiel. Ich lebe da zwar und ich bete auch immer, Gott erhalte mich gesund, aber ist wirklich noch diese Offenbarung von ihm, ist wirklich noch sein Reden da drin und ist sein Name wirklich noch heilig? Und habe ich angefangen zu beten, Gott, geheiligt werde dein Name mit meinen unlösbaren Problemen. Geheiligt werde dein Name in dieser Freundschaft. Also offenbar deinen Namen da drin, komm wieder rein in diese Sache. Und darum geht es irgendwie, das ist der Punkt von diesem Gebet, dass wir sagen, Gott, komm wieder rein in an diesen bestimmten Punkt in meinem Leben. Und irgendwie passiert es tatsächlich, obwohl wir mit Gott ein Leben führen, dass es an bestimmten Punkten wir vergessen, dass das ja eigentlich eine Realität ist, dass er da drin ist und da drin sein will. Er will ja da sprechen. Und ich habe mir eben überlegt, wie passiert denn das? Und mir ist eingefallen, diese Geschichte, wo die auf dem See waren, See Genezareth. Also mir blieb es bisher noch verwehrt, nach Israel zu gehen. Vielleicht war jemand schon mal von euch dort. Aber ich habe gelesen, dass diese hohen Ufer und die Winde vom Mittelmeer irgendwie sich dann manchmal so komisch drehen, dass auf dem See Genezareth ganz plötzlich ein Sturm kommen kann. Habe ich auch schon mal vom Bodensee gehört, kann das sein? Da war ich auch noch nicht auf Segeln, aber vielleicht müsste ich auch mal einen Segelschein machen nach Israel. Auf jeden Fall kann es passieren auf dem See Genezareth, dass plötzlich ein Sturm kommt. Und wir lesen in Markus 4, Vers 35, da lese ich das jetzt. Am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, das sind die Jünger, lasst uns hinüberfahren, und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweige und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich muss vielleicht noch einen Punkt noch mal dazwischen schieben. Also, geheiligt werde dein Name heißt, mach deinen Namen heilig und heißt aber auch, offenbare deinen Namen. Und Jesus sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Also Gott ist immer daran interessiert, sich zu offenbaren, also sein Name. Sein Name steht dafür, wer er ist. Also im Alten Testament wird er als Jahwe dargestellt, das heißt, ich bin für dich da. Also Gottes Interesse ist es, uns seinen Namen zu zeigen, sich zu offenbaren, seinen Namen heilig zu machen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt im Prinzip, wenn wir sehen wollen, wie Gott ist, müssen wir auf Jesus sehen. Also Jesus ist quasi die Offenbarung Gottes. Im Kolosserbrief heißt, dass er das Bild des lebendigen Gottes ist. Also wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Wenn wir wissen wollen, wie diese heilige Liebe aussieht, diese heilige Barmherzigkeit, dann geht es einfach darum, auf Jesus zu sehen. Also alle Gleichnisse, wenn Jesus da dem Bettler hilft, dann ist es eine Offenbarung von Gottes Namen, von seinem Charakter, wie er ist, nämlich dass er Jahwe ist, ich bin für dich da. Wenn Gott diese Prostituierten vergibt, dann ist es eine Offenbarung seiner Barmherzigkeit. Ich bin heilige Barmherzigkeit. Und wenn Gott hier handelt mit Jesus in diesem Sturm auf dem Boot, dann ist es auch eine Offenbarung von seinem Namen, nämlich von dem, wer er ist. Ich bin für dich da. Also das können wir festhalten. Heilige dein Name heißt, mach offenbar, dass du für mich da bist. Hilf mir, dass ich das wieder glauben kann in diesen Situationen, die ich vorher aufgelistet habe, Gesundheit oder Umgang mit Kindern oder Umgang mit Ehepartner. Mach mir wieder, dass ich glauben kann, dass du für mich da bist. Offenbare dich. Also Offenbarung ist das Höchste, was es gibt. Wir können das nicht selber machen. Wir machen ja diesen Alpha-Nachkurs und da sprechen wir oft darum, dass es auch um Wiedergeburt geht und dass Gott uns ein neues Leben schenken möchte. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir reden und die Leute verstehen aber gar nicht, was wir eigentlich meinen, was das bedeutet, dass Jesus ein neues Leben schaffen will. Und dann komme ich manchmal heim und denke so, ja, Offenbarung kann nur Gott schenken. Also Offenbarung kann nur von oben zu uns kommen und wir brauchen diese neue Offenbarung. Auf jeden Fall jetzt zurück zum Boot. Also wenn ich diese Geschichte erzähle, ist es eine Offenbarung von Gottes Charakter in Jesus. Der Sturm kommt und die Jünger denken, was ist jetzt los? Sturm. Das Boot wurde voll und Jesus schläft hinten auf dem Kissen. Ich weiß nicht, kennt ihr so Typen, die sind immer so entspannt, die schlafen hinten auf dem Kissen. Die haben überhaupt keinen Stress, aber das Boot ist ja voll, das geht unter. Also solche Leute nerven mich eigentlich. So die hinten auf dem Kissen schlafen. Ich habe so Arbeitskollegen zum Beispiel. Wir haben eine große Baustelle, muss abends fertig sein. Dann gebe ich Gas, sage denen, was sie machen sollen. Da schlafen die so auf dem Kissen, also die chillen. Ich sage, hey, jetzt komm, jetzt chill mal, jetzt machen wir erstmal, ich hole mal einen Kaffee und so. Also Leute, die so auf dem Kissen schlafen, tue ich mich dann schwer mit. Vor allem, wenn der Druck so groß ist, wenn das Boot vorläuft und es geht gerade um mein Leben. Da schläft Jesus einfach auf dem Kissen. Und dann steht da, dass sie ihn aufweckten. Und dann steht er auf und sagt dem Meer, dass es verstummen soll. Und dann heißt, und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dem auch Wind und Meer gehorsam sind? Gott offenbart hier seinen Namen in Jesus, aber es ist ein bisschen verzwickt. Und ich kenne das aus meinem Leben und ich durchlebe das immer so, wenn ich sowas predige. Ich habe immer wieder gebetet: Was bedeutet das Heilige, dein Namen? Und ich bin irgendwie nicht weitergekommen. Und erst heute Morgen hatte ich so einen Durchbruch, wo ich gemerkt habe, in die Richtung geht es jetzt mit diesem Gleichnis. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt in eurem Leben, da geht es nicht weiter. Ihr wartet, ihr betet, heilige dein Namen, offenbare dein Namen und trotzdem passiert nichts. Ihr redet zu diesem Gott und nichts passiert. Ihr habt das Gefühl, dass er zwar verheißt, er ist da mit drin, aber eigentlich schläft er hinten auf dem Kissen. Und scheinbar ist das so eine Verhaltensweise von Gott. Also Petrus beschreibt es so, dass unser Glaube durch so Prüfungen muss, damit er geläutert wird wie Gold. Also scheinbar geht es in dieser Beziehung zu Gott immer wieder darum, dass er das zulässt, dass unser Glaube in so Krisen kommt, damit er geprüft wird. Petrus 1, Vers 6. Damit er euer Glaube als echt und kostbar befunden werde, als das Kostbare als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Also das Glaubensleben ist immer so, Gott lässt solche Prüfungen zu. Er lässt es zu und er schläft erstmal auf dem Kissen und wir denken immer, was ist jetzt da los? Und ihr kennt es vielleicht auch aus eurem Leben Situationen, wo Gott es zulässt, wo gar nichts passiert, obwohl ihr dieses Gebet betet, heilige deinen Namen, offenbar deinen Namen. Und doch ist er ja mit im Boot. Aber er handelt dann, wenn wir ihn wecken oder dann, wenn dieser richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und dann kommt sein Wort rein und er spricht gegen diesen Sturm und plötzlich ist es still. Ich hatte einen Freund, also vielleicht noch eine Vorbemerkung, es fällt uns vielleicht auch manchmal einfach schwer, so lange zu warten auf Gott. So warten ist in unserer Zeit nichts mehr, was wir gut können. Also meine Kinder können es nicht und ich glaube, diese neue Generation kann es auch nicht. Also ich kann zum Beispiel morgen was bei Amazon bestellen und übermorgen ist es da. Oder es gibt ja auch, also das geht so schnell alles heute. Oder ich komme in ein Geschäft, wenn die mir sagen, ich muss das erst bestellen, dann gehe ich irgendwo anders hin. Also in Deutschland und ich glaube weltweit ist das so, da gibt es so ein Netz von irgendwelchen LKWs und Flugzeugen, die fahren da rum, du bestellst was und am nächsten Tag ist es da. Das ist unglaublich. Also warten ist nicht mehr so eine Kulturtechnik. Aber ich hatte einen Afrikaner gekannt und der konnte wirklich gut warten. Und zwar war der bei mir auf der Bibelschule, der war schon um die 50 und die Gemeinde Gottes hat irgendwann vorgeschrieben, dass alle Pastoren von der Gemeinde Gottes in Afrika auf eine Bibelschule müssen. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, da kamen dann die ganzen Pastoren, hatten teilweise 5, 6, 7 Kinder, mussten 3 Jahre von ihren Familien weg, um nach Deutschland zu kommen und mit so jungen Studenten auf eine Bibelschule zu sein und die mussten dann in der Küche stehen und mit uns Geschirr waschen und wir haben dann denen gesagt, hey, du musst ein bisschen sauberer schrubben, wir sind hier in Deutschland. Und in Afrika hatten die aber vielleicht eine Gemeinde von 300, 400 Leuten und waren da irgendwo Bundesvorstand oder sonst was. Das war eine harte Schule für die. Und wir hatten einen Afrikaner, der war mir irgendwie sehr sympathisch, der war so Mitte 50. Und weil wir so Mitleid mit ihm hatten, haben wir irgendwann gesagt, wir finanzieren, oder die Schule hat es gesagt, dass seine Frau kommen darf. Und dann durfte seine Frau kommen und dann haben wir so ein ganz großes Paket gemacht aus Latten mit Tapete, eine Schleife drum, das war wirklich groß, weil es war schon auch eine große Mama so. Und haben dann gesammelt unter den Studenten und haben dann 80 Euro zusammengekriegt. Und bei einem Gottesdienst haben wir dann auf Rollen dieses Paket verpackt, reingefahren, haben gesagt, er muss es aufmachen. Das war sehr herzzerreißend, wie er dann das aufgeschnitten hat und seine Frau rauskam. Und dann hat er so erzählt und hat sich bedankt für diese 80 Euro und hat eine Geschichte erzählt, was er jetzt mit diesen 80 Euro macht. Und dann hat er gesagt, vor 20 Jahren hat er und seine Frau mal Geschirr geschenkt bekommen, und zwar Kochgeschirr. Und es waren wohl irgendwie 2, 3 Töpfe aus Metall für einen Gasherd. Und er sagt, aber er hat in den letzten 20 Jahren nicht das Geld aufgebracht, um sich einen Gasherd zu kaufen. Er kocht auf Kohle oder auf Holz. Und er hat gesagt, er kauft sich jetzt einen Gasherd, damit er diese Töpfe, die er vor 20 Jahren geschenkt gekriegt hat, jetzt benutzen kann. Und ich so, wow. Also dieser Mann hat noch gelernt zu warten und sich in Geduld zu üben. Und darum geht es irgendwie, Gott bringt uns in diesen Prozess des Wartens und erläutert unseren Glauben. Und er spricht aber wieder immer in diesem Prozess, ich bin für dich da, ich bin Jahwe. Also er macht seinen Namen groß. Und irgendwann kommt aber auch dieser Moment, wo er handelt. Und es geht eigentlich darum, dass wir wieder an diesen Situationen, wo wir diesen Glauben verloren haben, dass er da drin ist, dass wir wieder anfangen zu glauben. Also dieses Gebet, geheiligt werde dein Name, ist eine Glaubensproklamation, wo ich eigentlich sage, Gott, du kannst doch was machen an diesem Punkt. Ich habe es zwar vergessen und ich habe es vergessen, dass du da was machen kannst, aber ich möchte es glauben. Geheiligt werde dein Name, offenbar dich doch bitte in diesem Bereich. In meinem Leben. Und wenn diese Offenbarung stattfindet und Gott sich als heilig zeigt in unserem Leben, dann kann es passieren, dass wir so ergriffen sind und so ehrfürchtig, dass wir sagen, und jetzt will ich auch ein heiliges Leben führen. Ich will jetzt auch jemand sein, der abgeschnitten ist, abgesondert, um für dich zu leben. Und das ist auch unsere Berufung. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Mose. Und Petrus wiederholt es. Wir sollen auch Abgeschnittenes sein. Und wir sind es. Wir sind abgesondert zur Ehre Gottes. Wir sind Gefäße abgesondert, die ihn ehren. Und diese Ehre, die kommt dann zum Vorschein, dass wir ihn ehren, wenn unser eigenes auch zerbricht in diesen Glaubensprüfungen, das meint Petrus in 1. Petrus 1, Vers 6, dass dieser Glaube geprüft wird, damit unser eigenes Ego, unser eigenes Ich nicht mehr so stark ist, sondern dass er geehrt wird. Und dann heiligen wir ihn, dann sind wir heilige Gefäße zu seiner Ehre. Amen.